Ich glaube, wenn jeder sich so ein bisschen einen kleineren Part aussucht, auf dem er Exzellenz entwickelt und dann gemeinsam auf dem Weltmarkt auftritt, das könnte, glaube ich, dann ein wichtiger Schlüssel sein, um künftig auch noch dann wirtschaftlich leistungsfähig am Weltmarkt aufzutreten.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Personalberater mit Leidenschaft für die Branche. In diesem Podcast sprechen wir über Menschen, Märkte und Management. Ob spannende Einblicke aus dem Maschinenraum der Industrie, Trends entlang der Lieferkette oder das, was moderne Führung heute wirklich ausmacht, dies sind nur einige der Themen, die in diesem Podcast mit spannenden Gästen aus der Industrie besprochen und beleuchtet werden sollen. Inside Packaging hat hierbei den Anspruch, Klartext statt Schlagworte zu liefern. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Frage, welche Rolle Fachmedien in einer Branche spielen, die sich im Umbruch befindet. Und es handelt sich hierbei um einen technologischen, gesellschaftlichen und zunehmend auch kulturellen Wandel. Genauer gesagt, wie gelingt es Medien, diesen Wandel nicht nur zu begleiten, sondern im besten Fall auch mitzugestalten? Ich freue mich sehr, dass ich mit Philipp Bittermann heute jemanden zu Gast habe, der seit vielen Jahren nah dran ist an den Themen Trends und Menschen der Verpackungsindustrie. Als Chefredakteur der Neue Verpackung kennt er nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch die Geschichten dahinter und erlebt aus einer besonderen Perspektive, wie sich die Branche verändert. Wir sprechen heute darüber, wie sich Fachmedien selbst im Wandel behaupten, wie journalistische Unabhängigkeit und Branchenverbundenheit zusammengehen und was es braucht, damit aus einer guten Titelstory auch ein Impuls für echte Transformation wird. Außerdem interessiert mich, wie sich die Rolle des Journalisten verändert hat, zwischen Interviewpartner, Beobachter und manchmal auch Brückenbauer zwischen unterschiedlichen Interessen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage guten Morgen, Herr Bittermann, und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen in Heidelberg zu Gast sein darf.
Guten Morgen, Herr Schmidt, und schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, mein Name ist Philipp Bittermann, Chefredakteur der Neuen Verpackung. Und ich habe auch mal geguckt, Sie sagen mir langjährig, das stimmt, seit 2013 bin ich schon im Unternehmen. Ja. Das ging schnell. Also ich habe damals ganz klassisch als Volontär erstmal angefangen.
Schon bei der Neuen Verpackung?
Nee, erstmal bei der Chemietechnik und Pharma und Food, also unser Anlagenbau-Prozesstechnik-Magazin. Mhm. Bin aber natürlich dann auch im Laufe des Volontariats, das sind 2 Jahre bei uns, dann auch in ganz verschiedenen, ganz vielen Stationen gewesen. Auch mal für ein halbes Jahr bei der Neuen Verpackung, damals als Gast, als Volontär. Und ja, nach dem Volontariat war ich erstmal 3 Jahre dann Redakteur bei der Chemietechnik, Pharma und Food. Und hat mich da auch schon immer ein bisschen auf den Verpackungsbereich fokussiert. Ganz einfach. Also nicht, weil der Rest langweilig gewesen wäre, um Gottes Willen. Ist überall spannend, aber da war in meiner Wahrnehmung immer am meisten eigentlich Musik im Spiel drin. Mhm. Deswegen immer der Fokus schon. Und dann, es war noch, ich weiß noch genau, wir waren auf einer Pautec damals zu Besuch in Nürnberg. Ja. Und am 2. Messetag im Frühstücksraum empfängt mich dann mein damaliger Chef und Chefredakteur und meint, hey, der Matthias, damals Chefredakteur bei der Neuen Verpackung, hat gekündigt. Überleg mal, was das für dich heißen könnte. Mhm. Ja gut, habe ich kurz drüber nachgedacht und kaum in Heidelberg zurück, ruft mich unser Verlagsleiter nach oben in den 4. OG und stellt mal die entscheidende Frage. Und ja, seit 2018 bin ich Chefredakteur der Neuen Verpackung. Mhm. Seitdem vielleicht nicht jeden Tag gerne aufgestanden, aber jeden Tag gerne den Job gemacht. Ja. Und je nachdem, wann das ausgestrahlt wird, ab oder seit 1. September diesen Jahres bin ich dann auch Chefredakteur der Automation Next, unserem Automatisierungstitel bei ME Connect. Ja. Auch eine sehr spannende Entwicklung. Und da bringen wir diese großen Themen zusammen, weil Digitalisierung, Automatisierung natürlich im Maschinenbau, im Verpackungsmaschinenbau, eines der ganz großen Trendthemen. Wir kommen nachher nochmal drauf. Ja. Und die beiden Welten dann sich, glaube ich, ganz wunderbar verbinden. Und ja, das gibt eine spannende neue Aufgabe on top.
Super. So, habe ich heute Morgen gleich wieder eine Neuigkeit erfahren, die ich bis dato noch nicht wusste.
Weiß keiner.
Hat sich der Besuch auf jeden Fall schon gelohnt. Noch eine Rückfrage zu Ihrem Werdegang. Sie sind damals als Volontär dann zur Chemietechnik gekommen. Warum wurde es gerade, ich sag mal, diese Publikation fürs Volontariat? Also warum nicht, was weiß ich, Tagespresse oder vielleicht eher große Magazine? Also warum ein solch spezialisiertes Blatt, Weil das begleitet sie ja dann, Chemie, Technik, neue Verpackungen sind am Ende der Tage natürlich klassische Fachpublikationen. Warum ging der Weg in die Fachpublikation und nicht, ich sag mal, in die breitere Presse? Weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber Sie verstehen, was ich meine.
Also meine Genesis, in einem anderen Leben habe ich Geologie studiert. Mhm. Ob mich jetzt Themen wie eine Hydrogeologie auf Verpackung vorbereitet haben, kann man drüber streiten. Aber es hat zumindest für irgendwas an der Basis geschaffen. Und dann, ich bin genetisch vorbelastet. Mein Vater, der Hans-Jürgen Bittermann, ist auch Fachjournalist. Mhm. Und er kannte den damaligen Chefredakteur der Chemietechnik, Armin Scheuermann. Mhm. Und für mich war schon vorher klar, Geoökologie, das ist spannend, aber ich werde das nicht beruflich verfolgen. Ja. Habe dann schon an der Uni, ich war in Bayreuth zum Studium, an der Uni-Zeitung mitgearbeitet, war auch mal dann im Praktikum beim Elsevier Verlag, also nahe Oxford, die World Pumps beispielsweise machen. Ja gut, und als dann halt die Suche nach dem Volontariat losging, da war halt bei der Chemietechnik etwas ausgeschrieben und mein Vater kannte oder kennt den Armin Scheuermann, meinte, hey, der hat was auf dem Kasten, da kannst du was lernen, bewirb dich doch mal. Und da ging eigentlich alles ganz schnell und ja, wie gesagt, nicht bereut bisher.
Sonst wären Sie wahrscheinlich heute nicht mehr da, Herr Bittermann.
Genau.
Jetzt haben Sie es selber schon gesagt, seit 2018 dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als Chefredakteur bei Neue Verpackung tätig. Wenn Sie jetzt mal auf die Verpackungsindustrie als Branche schauen, wie hat sich denn Ihr, ich möchte mal sagen, journalistischer Blick auf die Branche in den letzten Jahren gewandelt und wie nehmen Sie aus Ihrer Perspektive die Branche im Moment wahr?
Also ich würde sagen, also wir jetzt als Magazin, wir haben ein Stück weit rausgezoomt. Früher ging es wirklich nur um die Verpackungslösung, Packmittel, Verpackungstechnologie. Und das selbst füllt natürlich auch schon locker ein Heft. Aber wir leben natürlich in Zeiten des Umbruchs, Globalisierung, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Das sind neue Themen, die abgedeckt werden müssen. Regularien, weiteres großes Thema. Und neue Geschäftsmodelle, die daraus auch entstehen, ein Stück weit. Das heißt, wir wurden damit unserer Rolle eigentlich nicht mehr gerecht, unsere Leser zu Vorreitern zu machen und ihnen eben die Infos zu geben, die sie brauchen, dann um auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und weiterhin erfolgreich zu sein oder zu werden schlussendlich. Das ist natürlich auch sehr spannend, sehr herausfordernd, weil dann das Spektrum sich erweitert hat.
Ja.
Und wir natürlich in der Redaktion, wir sind zwei Leute bei der Neuen Verpackung, für die, die es nicht wissen, wir können nicht irgendwie 10 Spezialisten ausbilden, wir müssen halt sehr breit dann in die Themen reingehen. Das ist eine Herausforderung, die ich aber jeden Tag gerne annehme, zusammen mit dem Peter Hammer, das ist mein Kollege in der Redaktion und macht wirklich viel Freude. Aber wie gesagt, es wurde halt insgesamt ein bisschen mehr.
Mehr die Themen. Arbeitsbelastung hat sich verdichtet. Ne?
Definitiv. Das gilt auch natürlich für unsere Leser. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber wir müssen natürlich jetzt auch mehr mit Snackable-Content arbeiten. Ja. Wir müssen mit Lesestrecken arbeiten, Kurzlesestrecken. Also das hat sich schon ganz, ganz stark gewandelt. Aber auch das ist eine positive Entwicklung.
Ja. Wir kommen später dann ja auch nochmal im Detail ein bisschen auf das veränderte Leserverhalten. Was bedeutet das für einen Fachverlag, für eine Fachpublikation? Jetzt haben Sie zu Recht gesagt, Sie haben ein bisschen rausgezoomt, die Branche ist im Umbruch in vielen Bereichen. Wie würden Sie denn den Zustand der Branche beschreiben? Also Umbruch kann ja positiv konnotiert sein, es bewegt sich viel, es geht nach vorne. Oder wenn man jetzt mal Beispiel Automobilindustrie, Stahlindustrie in Deutschland sieht, da ist Umbruch im Moment ja eher negativ konnotiert und die Perspektiven sind eher ein bisschen düsterer. Wie nehmen Sie die Branche wahr? Also ist da Aufbruch, ist da positive Stimmung oder ist da auch eher so, uiuiui, wo führt das alles hin?
Es ist natürlich schon eine große Unsicherheit aus verschiedenen Richtungen. Ja. Zum einen eines der größten Themen der Branche, die PPWR, die ja immer noch nicht ganz final verabschiedet ist, zumindest auf nationaler Ebene, führt weiterhin zur Zurückhaltung, zur Unsicherheit. Da gibt es mittlerweile natürlich viel Konkreteres als noch vor einem Jahr, aber trotzdem noch nicht abgeschlossen.
Ja.
Und das betrifft ja die Packmittelhersteller, die Verpackungsmaschinenbauer und natürlich auch die Verpackung in Verkehr bringen. Die müssen ja dann die Maschinenpackmittel final kaufen.
Ja.
Und da will natürlich momentan niemand auf das falsche Pferd setzen. Das ist das eine Thema, also auf nationaler Ebene, aber dann zoomen wir wieder raus. Auch die Welt schläft nicht. Wir haben zum einen Konkurrenz, speziell aus Asien, auf die es noch weiterhin gilt, Antworten zu finden. Teilweise gibt es die auch schon, aber noch nicht konsequent umgesetzt. Und dann natürlich auch dann die neuen Märkte, die Emerging Markets. Ich meine damit Indien, ich meine Nordafrika. Da passiert momentan ganz, ganz viel und dafür braucht es auch neue Lösungen. Also eine Sache ist halt, speziell wenn wir auf den Packungsmaschinenbau blicken, die oder der Maschinenbau als solcher vielleicht mal ein bisschen allgemeiner gefasst. Wir sind ja als Deutsche sehr stolz, dass wir die S-Klasse immer bauen.
Ja.
Aber die S-Klasse ist halt nicht nur ein tolles Auto, es ist auch ein teures Auto.
Mhm. Und will nur fast keiner mehr kaufen. Ja.
Ja, genau, genau. Und das ist halt der Punkt, da müssen wir halt auch Wege finden für diese neuen Märkte, die noch sehr preissensitiv sind, dann Lösungen zu entwickeln, halt nicht immer die maximale Ausbaustufe anbieten. Und das sind Herausforderungen. Das ist auch dann nicht nur eine technologische Herausforderung, das ist auch eine Mindset-Geschichte. Das ist dann zu dem Thema, was Sie da mehr beschäftigt. Mhm. Also ich weiß noch, letztes Jahr, das war damals unsere erste Ausgabe der Packaging Machine Conference in München.
Ja.
Und beim Abendevent nach dem ersten Tag habe ich mit dem CTO eines Maschinenbaus unterhalten. Und da haben wir natürlich ein bisschen über die Themen des Tages davor gesprochen, auch über die Keynote von Richard Clemens vom VDMA, der hat auch genau dieses Thema angesprochen hatte. Es braucht auch neue Lösungen für neue Märkte. Und da meinte der zu mir, ja, wir haben das schon verstanden, aber unsere Ingenieure, die finden es halt ehrenrührig, nicht die bestmögliche Lösung zu entwickeln.
Lieber noch mal ein Schleifchen drum gebunden.
Exakt, aber wir müssen halt alle, ich meine, auch wir als Journalisten müssen halt überlegen, für wen machen wir es eigentlich?
Ja.
Und das ist halt eine Sache, da braucht es die Menschen, die muss man abholen, mitnehmen und das ist, glaube ich, fast noch eine größere Herausforderung als die technologische, weil Maschinen bauen können wir.
Ja, absolut. Packaging Machinery Konferenz, ein gutes Stichwort. Wir kommen später ja auch ein bisschen aufs Geschäftsmodell eines Fachverlags. Ich nehme den Hüttich Verlag und die neue Verpackung hier als sehr aktiver, was so auch neue Veranstaltungsformate angeht. Da kommen wir später noch drauf. War ja dieses Jahr selbst zu Gast bei der Packaging Machinery Konferenz in München und das darf ich vorwegnehmen. Ich darf jedem der Hörerinnen und Hörer empfehlen, sich den Termin für 2026 im Kalender zu notieren, weil das aus meiner Sicht eine wirklich hochinteressante und qualitativ sehr hochwertig besetzte Veranstaltung war. Von dem her auf dem Weg schon mal Kompliment. Das war wirklich eine super Sache da in München.
Dankeschön.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, PPWR. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Branche im Moment. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft sind ja im Moment die dominanten Themen. Ich frage mich da immer, mir ist bewusst, Sie müssen da vielleicht jetzt in der Antwort diplomatisch sein, aber ich frage mich immer, wie viel Fortschritt ist da denn wirklich in diesem Bereich?
Mhm.
Oder ist es am Ende von vielen auch einfach gutes Marketing und ein bisschen so alter Wein in neuen Schläuchen? Ne? Also es vergeht ja keine Woche, wo man nicht irgendwo auch in der Berichterstattung der Unternehmen was zum Thema Nachhaltigkeit hört. Alles ist jetzt besonders nachhaltig, besonders grün, Kreislaufwirtschaft. Also sind das wirklich so viele neue Initiativen, von denen Sie hören? Oder ist da einfach auch viel, ich sag mal, kreatives Marketing dabei und die Innovationskraft in dem Bereich ist vielleicht nicht ganz so groß, wie es die öffentliche Wahrnehmung vermuten lässt?
Es ist natürlich immer auch Marketing, weil Verpackung ist ja die Visitenkarte der Marke selbst und deswegen natürlich auch immer dann etwas vielleicht überspitzt formuliert. Aber trotz allem muss man sagen, es wurde weniger Marketing und mehr echtes Nachhaltigkeitsgebaren. Also vor 2-3 Jahren noch, da war es leider oft so der Fall, dass halt eine klassische, manchmal auch dann aus verschiedenen Kunststoffen bestehende Verpackung einfach mit so einem faserbasierten Feigenblatt überklebt wurde. Ja, und am Ende war es dann natürlich noch schwerer zu recyceln als vorher. Das hat keinem was gebracht, aber auch da wieder Verpackung verkauft und Verpackung muss natürlich akzeptiert werden. Und das sind halt faserbasierte Verpackungen, weil das war ja mal ein Baum, dann immer in der Konsumentenwahrnehmung immer nachhaltige Lösungen. Davon, wie gesagt, sind wir jetzt Gott sei Dank weggekommen. Es gibt jetzt viele Monomateriallösungen, die auch am Markt akzeptiert werden. Es gibt viele Initiativen. Also wir sind immer noch, glaube ich, am Beginn einer verdammt langen Reise. Und ob die überhaupt ein Ende haben wird, weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube nicht, bis ich in Rente gehe. Aber Fakt ist, es gibt sehr ernsthafte Bemühungen. Natürlich gibt es auch Dinge, die sich dann als nicht wirklich sinnvoll erweisen wiederum. Aber ich finde einfach, es ist wichtig, da sich nicht entmutigen zu lassen.
Ja.
Und auch wenn es dann immer heißt, die Lösung ist jetzt nur ein bisschen besser, aber es ist nicht die perfekte Lösung. Ja, aber ich bin auch der festen Überzeugung im Packaging-Bereich, aber auch in allen anderen Aspekten des Lebens. Wir werden die Welt nicht mit einer großen Sache retten, sondern viele kleine Schritte werden dahin führen.
Ja. Mhm.
Und deswegen finde ich es toll, dass unsere Branche da wirklich hart dran arbeitet, die bestmögliche Lösung zu entwickeln, auch wenn die noch nicht da ist vielleicht, aber der Weg ist vorgezeichnet. Und ja, macht Spaß, es zu begleiten.
Ja, spannend. Vielen Dank. Jetzt frage ich mich, wenn ich dann vielleicht die neueste Ausgabe der neuen Verpackung aufschlage und dann haben wir wieder Themen wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, die dann natürlich auch eine Rolle spielen. Ich frage mich immer, sind diese sehr dominanten Themen eigentlich auch die Themen, die bei der Leserschaft besonders gut funktionieren? Oder mal andersrum gefragt, ist der Leser vielleicht auch genervt, wenn er dann den 127. Bericht zum Thema Nachhaltigkeit liest. Also überspitzt natürlich jetzt. Inwieweit kann man so ein Thema auch, ich sag mal, von der Berichterstattung her überspielen, dass dann vielleicht auch irgendwo so ein leichtes Genervtsein bei der Leserschaft eintritt? Beobachten Sie das oder ist es wirklich so, dass Sie sagen, nein, auch die Nachfrage der Leserschaft nach diesen Themen ist eigentlich der maßgebliche Treiber hier?
Also ich sage mal, beim Thema PPWR erwarte ich diesen Moment schon seit über einem halben Jahr. Er ist noch nicht geschehen. Okay. Also weiterhin, ich gucke ja jeden Morgen, wenn ich meinen PC anmache, erstmal bei Google Analytics nach, was wurde eigentlich so geklickt die letzten Tage. Und die PPWR-Artikel sind weiterhin vorne oben. Nicht immer ganz oben, abhängig davon gibt es gerade welche Neuigkeit. Aber das weiterhin großes Interesse, weil das ist halt ganz entscheidend für alles Weitere, was noch kommt. Das Thema Nachhaltigkeit, das Schlagwort Nachhaltigkeit selbst, das lockt natürlich keinen hinterm Ofen mehr hervor. Da sind wir an einem Punkt angekommen, den ich auch begrüße, dass es als Teil einer Lösung einfach erwartet wird. Ja. Genauso wie der kurze Rückblick in meine Vergangenheit der Chemietechnik. Als ich damals anfing, war jede zweite, manchmal jede erste Headline das Thema Effizienz drin gestanden. Und dann kam halt dieser wunderbare Moment, da wurde es erwartet, dass IEI-Motoren in der Pumpe eingebaut sind. Ja. Da war es kein Herausstellungsmerkmal mehr. Und da sind wir jetzt auch im Verpackungsbereich angekommen. Also es geht nicht mehr darum zu sagen, ich bin Nachhaltigkeit, davon gehe ich einfach aus als Leser, sondern eher, warum bin ich eigentlich nachhaltig? Bin ich Monomaterial? Bin ich wunderbar recycelfähig? Und so weiter und so fort. Also es geht jetzt halt eher um die Details, wie und warum eigentlich. Gilt übrigens auch für die Konsumenten. Da gab es gerade eine aktuelle Studie von Simon Kucher, dass auch da halt das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr extra an der Kasse bezahlt wird. Hat natürlich auch wirtschaftliche Aspekte teilweise, aber vor allem sind halt auch die Konsumenten an dem Punkt angekommen, wo sie einfach erwarten, dass Verpackungen nachhaltig sind. Wobei, ganz spannend, die erwarten halt eher möglichst minimalistische Verpackungen, während die Industrie halt einfach eher an nachhaltigen, an leicht recycelbaren Verpackungen arbeitet, weil wir sprachen drüber, Verpackung verkauft, Verpackung ist das Gesicht der Marke. Ja. Das heißt, wir wollen auf Verpackung einfach nicht verzichten.
Ja, spannend. Die Frage, inwieweit Konsumenten oder dann, ich sag mal, auch im B2B-Geschäft Kunden bereit sind, für mehr Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen, da habe ich tatsächlich ein sehr großes Fragezeichen. Mein Eindruck ist häufig, dass Nachhaltigkeitslösungen pauschal erstmal auch begrüßt werden. Wenn man dann sieht, dass das vielleicht einen höheren Aufwand oder gegebenenfalls auch mehr Kosten bedeutet, geht die Begeisterung nach meiner Beobachtung immer spürbar zurück. Ja. Aber gut, die Diskussion führt dann jetzt wahrscheinlich auch zu weit. Ich will nochmal vielleicht auch kritischer nachfragen. Jetzt gibt es diese dominanten Themen, PPWR, in dem Fall jetzt Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit. Und das ist klar, dass Fachpublikationen und darüber natürlich auch berichten müssen. Ich frage mich nur immer, macht es nicht auch für Fachpublikationen Sinn, Themen zu bespielen, die vielleicht nicht so groß im Spotlight stehen, aber eventuell auch langfristig eine große Auswirkung haben? Also ich überschreibe das mal mit dem Begriff Finger in die Wunde legen, ne? Weil egal, wo man hinschaut, manche Themen sind manchmal auch hausgemacht. Klar, sie sind da ein bisschen in einem Zwiespalt, ne, weil sie natürlich auch auf ihre Leser, die Kunden, angewiesen sind. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch schon Themen, wo man sagt, da könnte man auch mal einen kritischen Kommentar dazu schreiben. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie da die Rolle der Fachmedien, auch vor dem Hintergrund eine Branche ein Stück weit auch in eine Richtung mit zu beeinflussen, an Themen zu denken, die vielleicht nicht so im großen Spotlight stehen?
Ja. Also wir sind natürlich in Zeiten der Reichweiten und da geht es natürlich auch um auf Themen setzen, die auch gelesen werden. Ja. Auch gerade als wir das Thema SEO richtig groß ausrollten bei uns im Hause, natürlich auch dann Zögerer, die das nicht so gut fanden, habe ich oft gesagt immer, es bringt nichts, auch Shakespeare vor leeren Reihen zu spielen. Da müssen Leute erstmal auf unsere Medien bekommen.
Absolut.
Mein Print, klar, da haben wir unsere Adressaten, aber online natürlich ein ganz wichtiger Kanal geworden und da müssen wir erstmal Leute abholen zu Themen. Es gibt ja diesen, ich bin jetzt kein Fan von ihm, aber schöner Spruch vom mittlerweile verstorbenen Don Rumsfeld, Known Unknowns and Unknown Unknowns. Ich kann niemanden, zumindest digital, auf meine Seite zum Thema bringen, von dem er gar nicht weiß, dass es gibt. Ja. Deswegen baue ich dann manchmal Honeypots ein, habe halt breitenwirkende Themen und verbinde damit Themen, wo ich einfach der Meinung bin, das ist wichtig, denk bitte mal darüber nach. Ein Beispiel wird das, Sie waren auch dabei im Juni in München auf unserer Veranstaltung.
Ja.
Da haben wir natürlich die großen Themen wie PPWR, wie KI und so. Und dann habe ich auch schon beim letzten Mal das Thema CAA in Cyber Resilience Act reingebaut. Das ist ein Thema, das wird mir auch immer wieder gespiegelt, auch seitens des VDMAs. Das haben unglaublich wenige auf dem Schirm, aber das betrifft den Verpackungsmaschinenbau, also das betrifft ganz auch massiv. Uns beide. Mhm. Also alles, was digitale Schnittstellen hat, ist davon betroffen. Und darum müssen Leute kümmern, weil es geht auch schlussendlich um Marktzugänge in Europa. Ja. Und dann muss man halt diesen Spagat wagen oder böse auch gut, die Leute reintricksen, dann von Themen zu erfahren, für die sich bisher gar nicht interessierten, aber natürlich hoffentlich sagen, oh, gut, dass ich das jetzt auch weiß. Da muss ich mal mit Leuten reden im Unternehmen.
Ja, also eher ein bisschen sozusagen durch die Hintertür dann vielleicht auch nochmal andere Themen bringen, die jetzt proaktiv von den Unternehmen nicht unbedingt im Fokus sind. Sehen Sie denn Unterschiede, über welche Medien bzw. welche Kanäle bestimmte Themen besonders gut funktionieren? Also vereinfacht gesagt, lange Artikel Print und kurz und knackig online? Oder sehen Sie da keine massiven Unterschiede?
Also ich sehe da keine Unterschiede, weil unsere Leser sind unsere Leser, sind unsere Zielgruppen oder Audience, reden wir neudeutsch darüber. Und natürlich lesen die sowohl Print als auch online, aber was die alle vereint ist, sie haben ja eigentlich gar keine Zeit. Wir verankern das Thema Arbeitsdichte und das gilt für uns hier im Verlag, das gilt für alle da draußen. Ja. Das heißt, wir müssen gucken. Also Fachartikel bei der neuen Verpackung, bis vor ein paar Jahren waren die im Schnitt 7.000 bis 8.000 Zeichen lang. Jetzt sind es eher 5.000 bis 6.000 Zeichen. Also erstmal schon die Gesamtlesestrecke wurde kürzer für Fachartikel. Und dann arbeiten wir auch mehr mit Kurzlesestrecken. Sprich, die Zwischenheadlines, die waren früher halt auch ein bisschen blumig geschrieben einfach, hat natürlich Spaß gemacht. Aber worum es jetzt geht, den Leuten eine Inhaltsangabe zu geben, was steht im nächsten Abschnitt eigentlich drin, am besten sogar welche Frage wird darin beantwortet. Das ist für Print wie Online gleichermaßen wichtig, weil ich dann entscheiden kann als Leser, ist das der Abschnitt, den ich lesen sollte oder nicht, sodass halt die Entscheidung schnell gefallen werden kann, ist das meine wertvolle Zeit wert oder gehe ich doch zum nächsten Artikel über. Das sind die Fachartikel und natürlich auch ganz neue Formate, die wir entwickelt haben, die halt noch mehr auf den snackable Content eingehen, Infografiken und so weiter, digitale Karten, interaktive Karten. Das sind Dinge, die immer wichtiger werden insgesamt.
Da nochmal im Detail nachgefragt, Herr Bittermann, es gibt ja wahrscheinlich schon auch eine Grenze, ab wo man sagt, das ist jetzt so kurz, da fällt es dann schon wirklich schwer, substanziellen Inhalt zu vermitteln. Also wie begegnet man denn auf der einen Seite dem Trend, dass es irgendwo kürzer werden muss, prägnanter, mehr auf den Punkt, sage ich mal, und auf der anderen Seite, dass man eben nicht in diesen generellen Trend verfällt, hier Clickbait, ne? Ich habe eine total reißerische Überschrift und unten steht was drin, was alle schon wissen, sage ich jetzt mal zugespitzt gesagt. Also wie gelingt dieser Spagat oder wie glauben Sie, diesem Spagat begegnen zu können, also nach wie vor substanziellen Inhalt zu liefern und auf der anderen Seite auch eben dem Thema keine Zeit, muss schnell gehen, oberflächlicheres Konsumverhalten, so möchte ich es mal sagen, zu begegnen. Wie gehen Sie damit um?
Die Texte werden einfach noch mehr destilliert, inhaltlich. Mhm. Also früher war, wie gesagt, mehr ein bisschen blumerig geschrieben. Ja. Da war der Teaser oft, da wurde erst mal eine Klippe, an der die Brandung sich bricht, beschrieben und dann ging es langsam auf die Verpackung, auf das Produkt darin irgendwie ein. Das ist alles verschwunden. Also ich mache Artikel, wir machen Artikel jetzt so kurz, wie sie sein müssen, aber eben nur so kurz, wie sie sein können. Also wir sind weiterhin, wir haben Anspruch, unsere Leute zu informieren, sonst verlieren wir sie auch da wiederum. Ich meine, wir tracken ja nicht nur die Klicks, wir gucken auch, wie lange waren Leute eigentlich auf der Seite drauf, haben sie es wirklich gelesen und dadurch einen Mehrwert generiert.
Oder nur hoch und runter gescrollt.
Genau, genau. Also natürlich sind wir so ein bisschen im Zwiespalt, dass wir auch teilweise wirklich dann auch ein bisschen breitenwirksam, sage ich mal, publizieren müssen, mit Bildergalerien arbeiten. Aber auch da kann ich, wenn ich richtig mache, einen Mehrwert erzeugen. Das ist eine Herausforderung. Also es ist natürlich immer der Impuls da, dann irgendwas zu machen, was nur Klicks generiert. Aber das darf halt einfach nicht unsere Aufgabe sein, sonst schaffen wir uns selber ab.
Ja.
Also da müssen wir auch ein bisschen mittel- und langfristig denken bei diesen Inhalten.
Ja. Aber ich glaube, dass das tatsächlich keine ganz einfache Herausforderung ist, eine gewisse, ich sag mal, journalistischen Anspruch an die eigene Arbeit zu haben und gleichzeitig dieses eher oberflächlicher werdende Konsumverhalten zu befriedigen. Also ist mit Sicherheit was herausfordernd ist. Jetzt haben wir ein bisschen auf die Branche geschaut, sind jetzt schon ein bisschen auch zum Thema Fachmedien, Rolle Fachmedien übergeschwenkt. Wenn wir jetzt mal in die neue Verpackung sozusagen reinschauen, wie verändert sich das Leserverhalten? Denn also Sie haben schon gesagt, die Texte werden ein bisschen kürzer. Sehen Sie ansonsten substanzielle Veränderungen im Leseverhalten? Meine These bisher war immer, dass die Druck- und Verpackungsindustrie nach wie vor großen Wert auf das gedruckte Magazin legt. So geht es mir zumindest. Ich lese Fachpublikationen ungern digital. Ich mag es lieber gedruckt. Ich frage mich, bin ich da ein Exot oder ist es was, was Sie auch beobachten? Geht der Trend hin zu digital? Wie verändert sich das Leseverhalten nach Ihrer Beobachtung?
Digital wird immer wichtiger, das steht fest, aber ich habe auch nicht den Eindruck, dass es das Printmagazin ersetzt. Okay. Also was wirklich auffallend war, die erste Fachpack nach der Pandemie lag vielleicht auch darin, dass die Leute einfach einen digitalen Überdruss hatten, nachdem sie dann halt 2 Jahre zu Hause eingesperrt waren. Ja. Noch nie gingen so viele Hefte, neuen Verpacken an unserem Stand weg, die waren sogar am 2. Tag schon aus. Mhm. Also wir hatten nicht genug mitgebracht, das war uns davor noch nie passiert. Mhm. Also Print ist weiterhin wichtig, ich glaube sogar, dass Print, und das ist wirklich keine Generationsfrage, immer noch so eine hochwertige Geschichte ist und vor allem auch gerade in Zeiten, also ich weiß nicht, wie Ihr Schreibtisch aussieht im Büro, bei meinem sind es 3 Bildschirme plus mein Tablet plus mein Privat plus mein Diensthandy. Ich möchte mich auch manchmal rausnehmen aus diesem ganzen Chaos. Ja. Ich möchte Dinge auch bewusst genießen fast, auf jeden Fall konsumieren, die Informationen aufnehmen. Und das kann ich am besten, indem ich wirklich ein Magazin in die Hand nehme und wirklich mich darauf fokussiere, weil am Bildschirm dann poppt wieder MS Teams auf, dann poppt die nächste E-Mail auf, der nächste Termin ploppt auf. Da habe ich keinen Fokus auf die Dinge. Also ich glaube schon, es gibt so Formate wie News, da ist digital ganz klar im Vorteil, da geht es ja auch um die Tagesaktualität. Wenn es um Hintergrundberichte geht, um Interviews geht, um Marktübersichten geht, das ist eine Sache, die nach wie vor dann auch auf Print wunderbar funktioniert.
Mhm. Vielen Dank. Wie sehen Sie denn die generelle Zukunft der Fachpresse? Also jetzt vielleicht mit Fokus auf die Verpackungsindustrie, aber gegebenenfalls auch nicht nur, weil ja der Hüttig Verlag, wie gesagt, nicht nur Verpackung macht. Verpackung ist ja nur eines der Standbeine vom Hüttig Verlag. Wie sehen Sie die Zukunft der Fachpresse? Also wie stellt man eigentlich auch sicher, dass man eine Daseinsberechtigung hat und nicht Gefahr läuft, ich sag mal, ein Advertorial zu werden? Wo sehen Sie da die Rolle? Wo ist vielleicht auch der strategische Ausblick, sofern Sie uns da ein bisschen teilhaben lassen können? Wohin wird die Reise des Hüttich Verlags, der neuen Verpackung, der Fachpresse allgemein in den nächsten 5 bis 10 Jahren gehen?
In Zeiten der Digitalisierung, wo ja jeder kommunizieren, jeder publizieren kann, wird es immer wichtiger, halt eine Trusted Source zu haben. Mhm. Und da ist unser Platz als Fachmedium, als Print, als digital, aber eben auch dann im Live-Format. Wir machen immer mehr Veranstaltungen. Also wir haben 3 Säulen, die bei allen Objekten Relevanz haben. Das heißt Print, Online und eben die Präsenzveranstaltung, teilweise auch digitale Veranstaltung. Aber das alles wird immer wichtiger. Und auch gerade in Zeiten von KI ist natürlich auch ein Thema, wo auch dann Leute per Knopfdruck Artikel publizieren können. Auch da ist wichtig, dass Leute Vertrauen haben in die Quelle, zum Beispiel neue Verpackung, dass sie wissen, okay, da hat auch wirklich jemand nochmal drüber geguckt und nicht nur auf Go Live geklickt.
Ja.
Also das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass wir einfach halt uns selbst ernst nehmen, unsere Leser ernst nehmen und dann auch, wie Sie sagen, gerade kein Editorialblatt sind, sondern wirklich dann auch den Leuten die Infos geben, die sie weiterbringen. Und halt keine Marketing-Kanalgeschichte werden. Mhm. Das wäre nicht gut.
Ja. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, 3 Säulen, Online, Print und Veranstaltungen. Knüpft ein bisschen an die nächste Frage an, die ich da habe. Welche Rolle spielen denn diese neuen Formate? Also in dem Fall jetzt online, wobei neu bei online jetzt natürlich auch schon eher wieder ein alter Hut ist, aber diese Veranstaltungen nehmen nach meiner Wahrnehmung zu. Und gibt es vielleicht auch noch andere Formate? Wir sitzen heute in einem Podcast. Social Media, LinkedIn ist die neue Verpackung sehr aktiv. Also vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, wie sehen Sie zukünftig den Formatmix? Was nimmt vielleicht auch zu? Was nimmt vielleicht auch wieder ein bisschen ab? Und was sind vielleicht Formate, die wir heute als Leser noch gar nicht sehen, wo Sie sich aber schon heute damit beschäftigen?
Also in einer perfekten Welt wären natürlich alle 3 Kanäle gleich wichtig.
Ja.
Wenn wir jetzt unser Objekt, die neue Verpackung angucken, da wachsen zwar digital und Event mit am stärksten, aber trotzdem ist Print weiterhin noch umsatzmäßig das Stärkste. Das wird sich ändern, vielleicht sogar schneller, als wir gerade denken. Wenn wir jetzt unser Cluster angucken, wir sind ja Teil des CIA Cluster Industry Automotive, des Süddeutschen Verlages Fachinformationen. Und da sind sogar in nicht-pandemischen Zeiten zumindest die Events mittlerweile die stärkste Umsatzsäule.
Tatsächlich?
Ja, also ich meine, der Packaging Mission Conference, die ist noch relativ überschaubar. Da waren wir
jetzt. Der Maschinenbaugipfel oder so, ne?
Ja, genau. Da kommen ja fast 1000 Leute. Mhm. Und wir haben noch ein paar andere Events im Automotive-Bereich, die dann auch dann 600, 800 Leute zusammenbringen. Und das natürlich dort noch jede Menge Erlösquelle dahinter, mhm, über Tickets, über Partnerpakete und so weiter. Und das Ganze bringt natürlich aber auch dann wiederum Erlöse in die anderen Kanäle mit rein. Was aber auch immer wichtiger wird, wenn wir gerade über digital reden, sind die Direktkanäle. Weil mit KI, das merken wir jetzt schon langsam und das wird, glaube ich, noch stärker werden, ist nur den Punkt erreicht, wo Sie googeln wahrscheinlich auch, wie die meisten. Ja. Mittlerweile bekommen Sie eine Antwort schon von Google geliefert.
Von Google Gemini, ja.
Richtig.
Ja.
Und das ist natürlich erstmal nicht so gut, weil dann hat ja keiner eigentlich mehr die Not, dann auf unser Portal
Artikel zu klicken
kommen
oder sowas, ja.
Genau, aber auch da wieder Punkt Trusted Source. Unser Anspruch muss es sein, dass wir halt möglichst oft dort zitiert werden, dass Leute merken, hey, da wird ja ganz oft eine neue Verpackung, eine Chemietechnik zitiert. Die haben schon mal Ahnung von dem Thema, gehe ich doch mal drauf, mhm, um da Leute zu erreichen. Darüber hinaus natürlich Newsletter werden wahrscheinlich wieder wichtiger, Social Media, LinkedIn wird wieder wichtiger, weil wir da die Zielgruppen direkt erreichen,
ja,
mit unseren Inhalten.
Ja.
Darüber dann neue Formate, auch nicht mehr ganz neu, sind dann digitale Themen-Talks und digitale Themen-Tage. Also die haben ihren Ursprung in der Pandemie gehabt, mhm, als wir nicht raus durften, wir und unsere Zielgruppen. Und da hatten wir jetzt gerade letztens einen zum Thema CRA, also Cyber Resilience Act. Im Oktober wird der nächste statt zum Thema KI im Verpackungsmaschinenbau oder etwas breiter im Maschinenbau, um da Leuten dann mit zwei Experten diskutieren, dann einfach ein bisschen Info zu geben, was passiert da eigentlich, was ist heute schon möglich, wie Zukunft aus. Das sind auch ganz bewusst redaktionelle Formate, also da gibt es keine Startgebühr für die Speaker. Wir holen wirklich die besten Leute aus, ja, der Branche raus und reden mit denen. Und dann gibt es noch die digitalen Thementage. Die sind wiederum dann ein partnerbasiertes Format, bei dem man dann halt ein großes Thema wie eine PPWR, mhm, wie Pulpe zum Beispiel, ja, dann mal aus verschiedenen Perspektiven darstellen lassen und da Leute auch mal etwas breiter, länger mit 3, 4, 5 Vorträgen informieren. Auch ganz spannende Formate.
Was man ja sieht ist, wenn man jetzt nochmal das Beispiel Packaging Machinery Konferenz rausnimmt, zweite Ausgabe dieses Jahr, nächstes Jahr, so habe ich verstanden, soll das Thema auch weiter wachsen. Ich habe das so verstanden, dass es da auch eine engere Zusammenarbeit, ich glaube, mit der Fachpack und dem Packaging Valley geben wird.
Korrekt.
Welche Rolle spielen solche Kooperationen in der Zukunft? Und wo sehen Sie da vielleicht auch noch Potenziale, die vielleicht bisher noch eher ungenutzt sind?
Das hat im Grunde zwei Aspekte. Der eine ist, Sie sagten es schon, es gibt gefühlt, nicht nur gefühlt, es gibt faktisch immer mehr Veranstaltungen.
Ja. Wo soll man hingehen, ne?
Ja, und da droht dann natürlich auch der Punkt, irgendwann in die Kannibalisierung überzugehen.
Ja.
Und als klar wurde, die Fachpack wird auch in dem Bereich dann tätig werden als Events. Also generell wird die Nürnberg-Messe ja mehr auf Events, ja, künftig setzen, ja, neben dem klassischen Messegeschäft. Und wir schon immer gut und gerne kooperiert haben. Das Gleiche gilt für das Packaging Welt, die ja auch dann dieselben Zielgruppen haben. War die Überlegung, hey, bevor wir jetzt drei Veranstaltungen haben, lass doch eine gemeinsam machen. Dann haben wir natürlich dann Economy of Scale. Mhm. Wir haben jeder selbst weniger Kosten,
ja,
hoffentlich zumindest am Ende. Wir haben mehr Reichweite im Markt rein, weil wir haben natürlich eine große Überdeckung. Wir sprechen ja über und mit denselben Leuten, aber dann doch etwas andere Leute in unseren Adresskarteien drin und können damit das Ganze möglichst schnell hochskalieren insgesamt. Also ich glaube nicht und ich möchte eigentlich auch nicht, dass es jetzt ein wildes Gewusel mit 1000 Leuten wird, wie der Maschinenbaugipfel in Berlin. Wir wollen ja weiterhin eine Plattform für die Branche werden, wo man sich auch dann kennt und austauschen kann. Aber zumindest ein bisschen größer werden sollten wir schon noch. Das, ja, ist auch möglich und das geht, glaube ich, einfach schneller auch gemeinsam.
Ja, ich glaube, der Wert von Kooperationen wird insgesamt zunehmen, weil die Themen, die vor der Branche liegen, egal welche, sind so groß, dass jeder Einzelne sich wahrscheinlich sehr schwer tun wird, diesen Themen zu begegnen. Und da hilft Kooperation natürlich. Jetzt will ich den Blick noch mal ein klein wenig weiter stellen. Die Branche entwickelt sich. Was glauben Sie, wohin entwickelt sich die Branche? Also wir sehen teilweise Konsolidierungen, wir sehen teilweise auch Branchenbereiche, die sich im Moment erkennbar schwer tun. Was glauben Sie, wohin entwickelt sich die Verpackungsindustrie in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Blick in die Glaskugel, das weiß ich, aber das soll jetzt auch bewusst vielleicht mal der Bereich sein, wo wir mal ein bisschen Mutmaßungen anstellen können. Und da bin ich gespannt, Ihre Einschätzung zu bekommen.
Also im Packmittelbereich, da sehen wir schon die Konsolidierung, da, ja, wird viel zusammengeführt, ja, was auch wieder Sinn gibt, auch wieder, ja, da. Economy of Scale,
ja,
bei den hohen Energiepreisen, die wir nach wie vor haben, ist das immer wichtiger in so energieintensiven Branchen.
Mhm.
Im Verpackungsmaschinenbau, da sind wir fürchte ich, gerade an einem Scheidepunkt, Scheideweg.
Ja.
Also wir sprachen drüber, es gibt so einmal die Konkurrenz aus Asien, auf die es jetzt verdammt schnell Antworten zu finden gibt und eben auch die Möglichkeit, neue Märkte auszuschöpfen. Also ein Beispiel aus einem sehr nahen Bereich, dem Kunststoffbereich, Spritzgussmaschinenbau beispielsweise, die wurden jetzt leider ziemlich überfahren von der Konkurrenz auch China. Ich hoffe, das geht. Ich denke, das geht uns nicht im Verpackungsmaschinenbau. Aber was wir, glaube ich, alle zu spät begriffen haben, ich denke da immer ganz gern an eine der ersten Interpack, auf der ich war, glaube ich, also volontär damals. Da bin ich gerade die Gänge entlang gelaufen und da standen zwei Deutsche vor dem Stand eines chinesischen Maschinenbauers und meinten nur 1:1, 1:1. Was wir allzu spät realisiert haben, die haben nicht kopiert, die haben geübt. Und die sind mittlerweile verdammt gut. Die machen europäische, deutsche Qualität, aber zu asiatischen Preisen. Mhm. Und darauf gilt es, Antworten zu finden. Also ich war vor ein paar Wochen beim Maschinenbau und der hat mir ein bisschen erzählt, was demnächst auch dann groß rauskommen wird. Und also der wird es schaffen. Bei allen anderen habe ich noch ein bisschen Bedenken, ob die den Schuss schon gehört haben. Ich glaube, da ist man nach wie vor ein bisschen zu gemütlich, weil noch geht es uns gut. Mhm. Die Absatzzahlen beim Verpackungsmaschinenbau sind ja weiterhin im Vergleich zum restlichen Maschinenbau positiv. Sehr positiv. Mhm. Aber das kann sich halt verdammt schnell drehen, wie andere Branchen gezeigt haben. Und ich hoffe halt, dass die Unternehmen, und die sind ja nicht doof, ich weiß ja auch nicht mehr als die, wahrscheinlich eher sogar weniger, weil die in den Märkten direkt drin sind, über die ich dann halt ab und zu was berichten darf, dass da halt schnell genug Antworten gefunden werden, dass halt dann auch generationsübergreifend gedacht wird, nicht nur bis zum nächsten Quartalsbericht. Aber das ist das Schöne, gerade im Maschinenbau bei uns sind auch viele familiengeführte Unternehmen.
Ja.
Und ich glaube, die haben diese Weitsicht und diese Cleverness.
Da, weil Sie es jetzt erwähnt hatten, Sie waren bei einem Maschinenbauer, haben dort Gespräche geführt, berichtet. Das würde mich noch interessieren. Also wie viel Ihrer Tätigkeit ist sozusagen proaktiv der Herr Bittermann, der sagt, oh, spannendes Unternehmen, da frage ich mal an. Und wie viel kommen die Unternehmen auch auf Sie zu und sagen, Mensch, Herr Bittermann, kommen Sie doch mal vorbei, lassen Sie uns mal sprechen, ich will Ihnen was zeigen. Also müssen Sie den Hund manchmal ein Stück weit zum Jagen tragen oder ist es eher so, dass der Vorlaufzeit und der Kalender so voll ist, dass Sie sagen, nächste Termine wieder Februar 2026?
Nee, also es ist noch nicht wie beim Facharzt bei uns. Ein bisschen mehr flexibel sind wir schon. Also es ist natürlich wie so auch beides. Wir werden von Unternehmen eingeladen. Viele haben ja auch Tage der offenen Tür oder exklusive Interviewmöglichkeiten. Aber natürlich nehme ich mir die Freiheit, auch manchmal anzuklopfen bei Leuten. Das Schöne ist, das große Thema KI, das nimmt ja auch ein bisschen Druck aus dem Tagesgeschäft raus. Und ich habe jetzt einfach, und meine Kolleginnen und Kollegen genauso, auch hier und da doch ein bisschen mehr Zeit, mal auch dann exklusive Inhalte zu erstellen, auch zu gucken, was passiert gerade. Also eine Sache ist jetzt kein großes Ding, aber nur als ein Beispiel. Vor ein paar Wochen hat ja Odol eine neue Verpackung bekommen.
Skandal.
Die
ikonische Flasche.
Ja, also ikonisch sehe ich genau das Wort bei dieser Verpackung. Wurde Kunststoff auf einmal und habe ich natürlich mir erlaubt, auch mal dann anzuklopfen mit dem aktuellen Besitzer und dann mit der zuständigen Dame ein Interview zu führen, um das auch mal einzuordnen. Warum eigentlich? Nein, das sind die bekloppt. Nee, natürlich nicht. Gibt tolle Gründe dafür, können Sie bei Neufpacken nachlesen. Werbung Ende. Aber das sind Dinge, wo ich mir halt jetzt mehr Freiheit rausnehmen kann. Ja. Aber natürlich auch das Gleiche gilt für die technologischen Themen. Ich habe das Thema CA jetzt schon ein paar Mal genannt. Das ist mir einfach wichtig, weil ich es einfach als sehr relevant sehe. Ja. Und gleichzeitig sehe ich, dass das halt viele noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Das ist halt, also ich glaube, wir arbeiten jetzt fast ein bisschen journalistischer sogar mittlerweile, weil wir ein bisschen mehr Freiheit haben, dann aus diesem Hamsterrad rauszukommen.
Weil gewisse Standardthemen und so Standardabläufe heute tatsächlich schon über KI gelöst werden?
Exakt. Also gerade die Textüberarbeitung geht jetzt viel schneller und natürlich richtig, richtig gut ist dann auch das Transkribieren. Mhm. Also früher habe ich immer gern mit Leuten gesprochen, aber ganz ehrlich, ich habe manchmal sehr ungern Interviews geführt. Warum? Weil das Transkribieren dann eigentlich immer erst mal wochenlang vor mir hergeschoben werden musste. Oft war es ein verregneter Sonntagnachmittag, weil im Tagesgeschäft, ich bin ja als Chefredakteur, ein Kollege hat es mal schön beschrieben, die Spinne im Netz, also viele Fäden laufen bei mir zusammen. Die Leute klopfen bei mir an, rufen an. Und dann kann man sowas nicht konzentriert machen. Und das sind Dinge, also gerade Interviews führen, was mich früher dann Tutti Kompletti manchmal einen Tag beschäftigt hat.
Das fällt weg.
Das ist in 2 Stunden fertig und zur Freigabe raus.
Ja.
Und das ist natürlich Zeit, die ich anderswo investieren kann. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll, diese Entwicklung.
Toll, weil es auch ein tolles Beispiel ist, wie KI einen von in Anführungsstrichen lästigen Routineaufgaben befreien kann und wieder mehr Zeit schafft für die Dinge, die nach wie vor nur der Mensch machen kann. Von dem her, gutes Beispiel. Vielen Dank, Herr Bittermann. Ein vorsichtiger Blick auf die Uhr. Lassen Sie uns langsam auf die Zielgerade einbiegen, Herr Bittermann. Eine Abschlussfrage, die Ihre ganze Kreativität erfordert. Stellen Sie sich vor, Sie können der Branche diktieren, welche Themen zukünftig besonders bespielt werden sollten. Welche zwei Themen wären das? Und warum wären es genau diese Themen? Also ich habe in Klammern mal dazu geschrieben, Herzensthemen. Eins habe ich schon gehört, Cyber Resilience Act. Jetzt frage ich nach zwei zusätzlichen sozusagen. Sie müssen nicht Fachkräftemangel sagen, ne? Also auch wenn mich das natürlich in meinem Arbeiten betrifft, aber gibt es Themen, wo Sie sagen, also wenn ich mir einen Tag lang aussuchen könnte, worüber die Verpackungsindustrie morgen spricht, dann wären es das und das Thema.
Was ich mir wünsche, gerade unter dem Aspekt, dass eben von außen der Druck wächst, wer spricht nicht über, spricht miteinander, spricht mehr miteinander, kooperiert einfach mehr miteinander. Es gibt ja den VDMA, es gibt das Packaging Valley und andere Kooperationen, aber die reden halt nur miteinander, aber die arbeiten nicht miteinander. Also meine Überzeugung ist, wir brauchen mehr Spezialisierung in den Unternehmen. Früher, bis vor ein paar Jahren, wollte jeder Linienkompetenz darstellen. Aber ich glaube, das ist nicht der Schlüssel. Ich glaube, wenn jeder sich so ein bisschen einen kleineren Part aussucht, auf dem er Exzellenz entwickelt und dann gemeinsam auf dem Weltmarkt auftritt, das könnte, glaube ich, dann ein wichtiger Schlüssel sein, um künftig auch noch dann wirtschaftlich leistungsfähig am Weltmarkt aufzutreten. Mhm. Also das ist so eine Sache, die wir natürlich auch dann über Events dann schaffen wollen. Diese Plattformen sollen ja die Kommunikation und die Kooperation fördern. Passiert auch teilweise übrigens. Also das fände ich ganz, ganz wichtig. Und dann, ja, im Grunde auch ein Kooperationsthema, aber diesmal nicht innerhalb des Maschinenbaus, sondern auch eher entlang der Wertschöpfungskette. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja auch eine Sache, die nur funktioniert, wenn sie entlang der Wertschöpfungskette gedacht und gefördert wird. Mhm. Also auch da die Scheuklappen mal ablegen und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Das würde uns gerade auch im Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, noch weiter nach vorne bringen. Das passiert auch schon, aber noch nicht in der Konsequenz einfach, wie es mir wünschenswert wäre.
Mhm. Kooperation ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, Sie haben in diesem Punkt recht, und zwar in beiden Belangen. Kooperationen innerhalb einer Branche, damit tun sich gerade mittelständische Unternehmen gelegentlich etwas schwer, und Kooperation entlang der Wertschöpfungskette, auch das ist nach meiner Wahrnehmung noch was, wo es die ein oder andere Hürde zu überwinden gibt. An alle Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis zum Thema Kooperationen: habe ich im Podcast auch ein Interview mit Martin Buchwitz vom Packaging Valley geführt. Wenn Sie das also interessiert und Sie das gerne nochmal vertieft haben möchten, darf ich auf das Interview mit Martin Buchwitz verweisen, das Sie auf diesem Kanal auch finden. Herr Bittermann, ich will vielen, vielen Dank sagen für dieses sehr informative Gespräch. Danke für den Empfang in Heidelberg, die Offenheit, die Einordnung. Ich bin sicher, dass dafür die Hörerinnen und Hörer viele spannende Anregungen dabei waren. Für mich war es auf jeden Fall so. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben, soll auch dafür Platz sein. Schreiben Sie mir gerne direkt über die Website www.inside-packaging.de, auf LinkedIn oder per E-Mail an thomas@inside-packaging.de, bin ich jederzeit gerne für Sie erreichbar. Welche Erfolgsgeschichten kennen Sie, die hier erzählt werden sollten? Welches Unternehmen hat eine Herausforderung besonders gut gelöst und könnte mit seinen Erfahrungen anderen weiterhelfen? Welche Person aus der Verpackungsindustrie sollte den Hörern dieses Podcasts auf jeden Fall genauer vorgestellt werden? Ich freue mich über Ihre Vorschläge zu Themen und Gästen, und ich freue mich über die oben genannten Kanäle, auch hierzu von Ihnen zu hören. Wenn Sie das Thema der heutigen Folge besonders interessiert oder wenn Sie für mich überraschend noch nicht regelmäßiger Leser der Neue Verpackung sind, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich stelle jederzeit gerne den direkten Kontakt zu Herrn Bittermann her. Ich freue mich auf Ihre Nachrichten und ich freue mich auf die nächste Folge von Inside Packaging. Und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als eine ansprechende Hülle.